Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Seit dem Jahr 2016 arbeiten der Landessportbund Thüringen und die Thüringer Staatskanzlei zusammen, um gemeinsam Dopinggeschädigten im Leistungssport der ehemaligen DDR zu helfen und deren Leidensweg auch nach 1990 aufzugreifen. Ein wichtiger Pfeiler dieser Kooperation ist die Förderung der Studie zum Thema Dopingpraxis und SED-Unrecht im DDR-Sport, die auch durch den Deutschen Olympischen Sportbund unterstützt wird. In den nächsten Tagen werden die Ergebnisse dieser Studie nun durch Jutta Braun und René Wiese vom Zentrum Deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg publiziert und vorgestellt. Und das Bemerkenswerte dabei ist die neue Quellengrundlage. Die Akten der Dopingprozesse in den 1990er Jahre besitzen historisch ein Alleinstellungsmerkmal, da erstmals und einmalig ein diktatorisch strukturiertes Dopingsystem juristisch aufgearbeitet wurde. Für diese Studie wurden die Akten der Prozesse erstmals systematisch ausgewertet und bevor die Ergebnisse am Mittwoch öffentlich vorgestellt werden, hatte ich bereits vorab Gelegenheit, Jutta Braun, die zugleich auch Historikerin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung ist, zu fragen, welche neuen Erkenntnisse sie denn gewonnen hat.
Also das Schöne an der neuen Quellengrundlage ist, dass man das Dopinggeschehen nochmal direkt gespiegelt bekommt durch die Aussagen der Sportlerinnen und Sportler, aber eben auch der Verantwortungsträger, also der Ärzte, Trainer und Funktionäre. Und das Gute ist, dass die ZERF, also die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, damals den Ermittlungsradius sehr weit gezogen hat. Das heißt, sie haben auch viele Zeugen befragt, viele, die man als Mitwisser und Bystander sozusagen bezeichnen kann, in verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Und dadurch öffnet sich einfach nochmal die historische Perspektive.
Welche Aussagen darin haben selbst Sie denn als Expertin noch überrascht oder vielleicht sogar auch schockiert? Was haben die Beteiligten gesagt?
Also mich haben zunächst mal die Aussagen der Sportlerinnen und Sportler sehr beeindruckt, von denen nämlich ein Großteil sehr aufrichtig einräumt, gedopt zu haben und das auch gewusst zu haben. Also Sätze wie, ich habe die Mittel genommen, denn ich wollte ja gewinnen. Solche Aussagen haben nur häufig den Schönheitsfehler, dass hier etwa eine Sportlerin in der Vernehmung rückblickend über ihr eigenes 15- oder 16-jähriges Ich spricht. Und es ist natürlich eine große Frage, beziehungsweise ich würde es in Abrede stellen, dass man bei Minderjährigen von freiwilligem Doping sprechen kann. Andere Sportler sagen aber auch, ich hatte Angst, die Kinder- und Jugendsportschule verlassen zu müssen, wenn ich die Tabletten nicht genommen hätte. Also Ehrgeiz und Angst saßen da sehr, sehr eng beieinander. Und interessant wird es dann aber im Spannungsfeld zu den Aussagen der Verantwortungsträger. Denn es ist ein Merkmal der Aussagen vor Gericht, wie schwer es den Verantwortungsträgern gefallen ist, überhaupt ihr eigenes Handeln zu rechtfertigen. Und man kann eine Sache sehr, sehr gut nachvollziehen, nämlich wie sich die einzelnen Funktionsgruppen wechselseitig die Verantwortung zuschieben. Also wir sprechen über Funktionäre, über Trainer und über Ärzte. Die Funktionäre des Deutschen Turn- und Sportbundes, die verantwortlich waren, sagen, man habe offenbar zu sehr den Sportmedizinern vertraut, die Nebenwirkungen runtergespielt hätten. Die Sportmediziner machen für die Eskalation des Dopings die Trainer verantwortlich, die immer auf rabiate Weise unablässig die Erhöhung der Dosierung verlangt hätten, auch um Prämien einzustreichen. Und dafür gibt es auch viele Beispiele. Ein Verbandsarzt zeichnet sich selbst als Erfüllungsgehilfe. Das ist natürlich auch ein etwas problematisches Selbstverständnis als Mediziner. Also die Verantwortung wird immer weitergereicht. Einig sind sich alle eigentlich nur in einer Hinsicht, indem sie als Hauptschuldigen die politischen Umstände dingfest machen, was in gewisser Hinsicht ja sogar stimmt, weil alle haben natürlich innerhalb einer Diktatur agiert. Aber das Interessante ist, dass die Funktionsträger eben angeben, unter dem Zwang eines politischen Drucks gehandelt zu haben, unter dem Zwang eines Leistungsauftrags. Und manche geben auch zu, aus Angst vor dem Verlust von Privilegien oder Positionen. Und da frage ich mich natürlich, ist denn die einzige Person, die völlig freiwillig gehandelt hat, das 15-jährige Mädchen am Beckenrand, das Tabletten geschluckt hat? Sie merken schon, der Umgang mit diesen Aussagen vor Gericht ist heikel, denn es werden viele Entlastungsnarrative bedient, die teilweise dann ja auch öffentlich gemacht wurden. Und es ist ganz wichtig, das zu hinterfragen.
hinterfragen insofern auch, weil Ihnen ja jetzt deutlich wird, welche Strukturen sich da herauskristallisiert haben und beispielsweise nicht nur die Frage nach den Verantwortungsträgern zutage kommt, sondern eben auch Komplizenschaften deutlich werden, auch wenn jeder versucht, die Verantwortung von sich zu weisen. Aber Fakt ist doch auch, dass bis runter in die Kinder- und Jugendschulen und nicht nur im Leistungsbereich gedopt wurde, also eben nicht nur nach staatlicher Vorgabe gedopt wurde, sondern subjektiv dann weiter gedopt wurde, nach eigenem Ermessen.
Richtig, also eine sehr wichtige Erkenntnis neben diesen Darstellungsweisen in den Aussagen ist die Funktionsweise des Doping-Systems. Da muss man sagen, viele Sportlerinnen und Sportler erfuhren überhaupt erst während der Prozesse, was mit ihnen passierte. Denn es gab eine Tendenz, die wir sehr genau herausarbeiten konnten, die diesem Dopingsystem innewohnte, und das ist die Tendenz zur ständigen Radikalisierung. Das heißt, die Funktionäre und Trainer und Ärzte haben sich selber nicht an die eigenen Regeln gehalten. Das waren in diesem Fall ja die sogenannten Anwendungskonzeptionen. Es wurde immer wieder über diesen Rahmen hinaus gedopt, im Sinne, dass eine stärkere Dosis verabreicht wurde oder auch, dass das Präparat gewechselt wurde. Und es war für den einzelnen Sportler überhaupt nicht übersehbar. Manchmal gab es auch politische Anlässe, beispielsweise der Boykott 1984 von Los Angeles. Da konnte die DDR ja nicht antreten auf Geheiß der Sowjetunion. Und da hat wörtlich Manfred Ewald, der Chef des Deutschen Turn- und Sportbundes, wörtlich grünes Licht für eine erweiterte Dopinganwendung gegeben, auch bei sogenannten Anschlusskadern, um eben das Letzte herauszuholen, um eben bei anderen Wettkämpfen jetzt möglichst zu glänzen. Und mit den Anschlusskadern sind wir eigentlich beim nächsten Kernthema, was uns sehr bewegt hat. Und das ist nämlich, dass sich die Dopinganwendung eben immer stärker auch auf jüngere Sportler ausdehnte. Und da kann man anhand der Gerichtsunterlagen sehr, sehr schön nachvollziehen, wie ja das System versuchte, so scheinlegale Kontexte zu konstruieren, um vor sich selber eine Begründung zu haben, hier anders zu agieren. Also beispielsweise gab es intern die Regelung, dass man nicht unter 16 Jahren gehen wollte eigentlich beim Doping. Und um das dann aber doch tun zu können, und das bestätigen eben mehrere Ärzte und Funktionäre, hat man die Gummiformel der biologischen Reife eingeführt als Terminus. Man sagte dann eben, naja, die Person ist vielleicht erst 13 oder 14, aber sie ist ja schon biologisch reif und insofern kann sie in das Programm einbezogen werden. Das war eine Form von Entlastungserzählung dann natürlich auch, von Selbstbetrug vielleicht auch. Und diese Mechanismen kann man anhand der übereinstimmenden Aussagen da ganz gut nachvollziehen.
Welche Rolle haben denn dabei auch die Eltern beispielsweise gespielt?
Ja, also ein ganz wichtiges Anliegen unserer Studie ist es eben nicht nur im engeren Sinne, das Sportsystem als solches auszuleuchten, sondern aufgrund dieser Gerichtsakten und der vielen Vernehmungen kann man eben verschiedene Kontaktflächen in die Gesellschaft hinein sich anschauen. Und ein ganz besonders heikler Bereich sind natürlich die Eltern. Es ist ja bekannt, dass Jugendliche nicht nur gedopt wurden, sondern sie wurden gleichzeitig auch mit Schweigegeboten belegt. Also das System hat gezielt die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern gestört, was ja an sich schon auch hochverwerflich ist. Und bei diesen Schweigegeboten ist es aber natürlich nicht immer geblieben. Denn Eltern bekamen natürlich mit, dass ihre Kinder zum Beispiel körperliche Veränderungen mitmachten. Oder Kinder brachten Pillen mit nach Hause, wenn die Mutter Apothekerin war. Und manche Eltern fragten dann nach, auch durchaus empört nach, was passiert denn hier mit meinem Kind? Und da tauchen dann Aussagen auf wie, meiner Mutter wurde gedroht, dass ich ausdelegiert werde, wenn sie weiter nachfragt. Und dann war es natürlich die schwierige Entscheidung der Mutter zu sagen, ich nehme mein Kind sofort runter. Oder war es eine Person, die vielleicht selber sehr ehrgeizig war und sich dann entschied, das Kind trotzdem weiter dieser Anwendung auszusetzen. Es war so, dass Eltern sich eben teilweise versuchten, kundig zu machen, aber dann auch barsch zurückgewiesen wurden. Es kam aber durchaus auch vor, dass auch Eltern dann Verschwiegenheitserklärungen mit unterzeichneten.
Also auch Komplizen wurden.
Also Komplizen wurden und damit waren die Kinder dann natürlich völlig schutzlos. Das hat mich eigentlich somit am meisten eigentlich bewegt, als ich das gelesen habe. Ja, wie weit da der Arm des Sportsystems reichte.
Ist das auch der Grund dafür, dass Sie sagen, das Doping in der DDR ist nicht nur Sportgeschichte, sondern eben auch Teil einer Gesellschaftsgeschichte in der Diktatur?
Richtig, das ist der Punkt, an dem wir eben angelangen müssen, dass wir das nicht als eine reine technische Sportgeschichte schreiben, die aus Anwendungskonzeptionen und Trainingslagern besteht, sondern das war ja Teil der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass Sportmediziner irgendwann über der DDR abgeworfen worden sind mit dem Auftrag, Kinder zu quälen, sondern das System hat sich ja entwickelt und es war in verschiedener Weise in der Gesellschaft verankert. Und ein anderer Bereich, der sehr, sehr wichtig ist aus unserer Sicht, sind die Kinder- und Jugendsportschulen. Denn da waren gerade die minderjährigen Sportler ja unter der Aufsicht von Pädagogen, auch von Trainern und Trainerinnen. Und hier können wir eben wirklich nachweisen, wie sich dieses Dopingsystem eben bis in diese Schulen hineingefressen hat. Auch da gibt es erschütternde Beispiele. Ein Trainerehepaar beispielsweise, der Mann arbeitete in einem Sportclub und die Frau als Trainerin an der KJS. Und er hat ihr dann die Pillen zur Verfügung gestellt, die Dopingmittel, und sie hat die den Kindern verabreicht mit der Begründung, die würden den Trennungsschmerz lindern, den die Kinder von zu Hause hatten. Was hinsichtlich der Kinder- und Jugendsportschulen auch interessant ist, ist, dass das sehr parteitreue Einrichtungen natürlich waren, mit einem sehr hohen SED-Mitgliederanteil, höher als normal im Bildungswesen. Aber dass sich auch dort eben hier und da Widerspruch artikulierte. Denn in den Kollegien wurde natürlich auch bemerkt, was mit einigen Kindern vor sich ging. Und nicht alle waren ja schuldhaft darin verstrickt. Und da kann man eben auch nachweisen, in einem Fall etwa, als eine stellvertretende Direktorin sich wehrt und zum Sportclub geht und um Aufklärung bittet, beziehungsweise darum, dass das nicht so weitergeht, wird sie schlussendlich entlassen. Das heißt, die Repression konnte letztlich jeden treffen. Nicht nur die Kinder und Jugendlichen und die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch das Umfeld. Und das macht das Ganze eben als eine Diktaturgeschichte erkennbar und wichtig, denn es ist eben nicht gleichgültig, ob ich in einer Demokratie oder in einer Diktatur in so ein Räderwerk hineingerate. In einer Diktatur hat das System eben vielfältige Möglichkeiten, mir zu schaden. Und insofern ist es auch noch wichtig, mit einer anderen Legende aufzuräumen, dass nämlich es allen freigestanden hätte, die Dopingpraxis aufzunehmen oder abzubrechen, wann immer sie es wollten. Wir haben in vielen Aussagen Drohungen gefunden. Drohungen gegenüber den Eltern, die das vielleicht verlangten, dass das Kind aufhört. Aber auch Drohungen gegenüber den Sportlerinnen selbst. Die Drohungen, dass man nicht Abitur machen darf, wenn man aus dem medizinischen Programm ausscheiden will. Also Konsequenzen für den weiteren Lebensweg. Mhm. Und das war natürlich absolut gravierend.
Ja, Sie haben ja mit dieser Studie den Blick bewusst auf den gesamten Bereich der Verantwortungsträger gesetzt, wie Sie ja jetzt auch ausgeführt haben. Welche Relevanz haben denn nun Ihre Erkenntnisse dieser Studie im Folgenden für die Entschädigungsfrage der Opfer?
Hinsichtlich der Entschädigung ist ja eine ganz, ganz zentrale Frage, Opfer von Willkür gewesen sind. Und für mein Verständnis kann die Studie das doch sehr, sehr dicht untermauern, dass es diese Willkürpraxis gegeben hat. Denn die einzelnen Athleten und Athletinnen konnten sich eben nicht sicher sein, dass die Dopingpraxis entlang der Anwendungskonzeption erfolgte oder aber weit darüber hinausging. Und zwar entweder weit darüber hinausging, dass intensiver gedopt wurde oder vielleicht auch mit anderen Präparaten gedopt wurde. Das war nicht zu überblicken. Es gab keine schützende Altersuntergrenze, das habe ich ja auch erläutert. Und man konnte sich eben auch überhaupt nicht sicher sein, dass man überhaupt von der Dopinganwendung erfuhr. Und da bin ich auch sehr froh, dass es die Prozessakten gibt, denn Hinweise darauf hatte es vorher schon in Stasi-Akten gegeben. Aber das Schöne an den Prozessakten ist jetzt eben, dass die Verantwortlichen selber einräumen, dass sie sich nicht dafür interessiert haben, ob den Sportlerinnen überhaupt gesagt wurde, was sie bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ein Aspekt ist, der offiziell immer abgestritten wird. Mhm. Und hier das sozusagen aus dem Mund der Verantwortungsträger zu hören und das auch öffentlich machen zu können, das ist für mich doch ein entscheidender Schritt.
Gerade erst hat ja das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entschieden, dass Sportler aus der Ex-DDR, die Opfer des Staatsdopings wurden, keinen Anspruch auf Entschädigung wegen politischer Verfolgung haben. Eine solche liege ebenso wenig vor wie ein, Zitat, Willkürakt im Einzelfall. Ergeben sich aus Ihren Studienergebnissen jetzt möglicherweise neue Lösungsansätze?
Ich denke, das hohe Maß an Willkür, was im System vorherrschte, haben wir mit der Studie nochmal sehr scharf konturiert. Und das, was jetzt kommen muss, nachdem juristische Ansätze ja gescheitert sind, ist ein politischer Ansatz, der von der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke vorangetrieben wird, um eine politische Entscheidung herbeizuführen, hier zu Entschädigungsregelungen zu gelangen. Und ja, da kann man nur hoffen, dass es hier noch eine Lösung geben wird.